Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
und Christian Beer.
Moin Christian.
Moin Nicola.
Wir treffen uns heute hier, um
über geschlechtsspezifische Krankheiten zu sprechen. Du hast das Wort vermieden.
Ja, ich wollte das auf dich sozusagen übertragen. Ja,
wenn ich mich recht entsinne, einen höheren Wunsch.
Ja.
Ja, cool.
Sozusagen, also es war sozusagen der Wunsch, einmal über diese Themen zu sprechen, die so ein bisschen unangenehm anmuten. Ist das so, Christian?
Ja, doch. Es gibt immer wieder nochmal eine gewisse Hemmschwelle, Fragen zu stellen, die im weitesten Sinne was mit dem Geschlechtsapparat von Hund und Katze, männlich und weiblich, zu tun haben. Und auch immer wieder nochmal so eine kindliche Unwissenheit.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Was ja, genau. Da habe ich dir zwei kleine durchaus immer wieder mal vorkommende Geschichten mitgebracht. Mhm. Das eine ist, dass wir nicht häufig, aber doch in regelmäßigen Abständen von Neuhundebesitzern dann so den Hund, also in diesem Fall dann einen Rüden, vorgestellt bekommen. Und die dann sagen, ja, wir haben hier so ein Pickel entdeckt. Mhm. Dann gucke ich mir diesen Pickel an und dann ist das eine Zitze.
Oh nein.
Und davon hat ein Rüden ja genauso viele wie Hündinnen auch.
8, oder? Pro Seite?
Ja, nee, pro Seite 4 bis 5 und das eben mal 2, also 8 bis 10.
Ach so.
Ja. Aber es ist vielen nicht bewusst. Die denken immer, okay, also eine Zitze gehört zu einem weiblichen Tier. Und dann sage ich halt, naja gut, wenn Sie ein Mann sind und sich vor den Spiegel stellen, Sie haben auch Brustwarzen. So, und das ist manchen gar nicht bewusst. Und dann sind die so ein bisschen peinlich berührt. Erstens, weil sie das Thema vielleicht ein bisschen komisch finden. Und zweitens, weil sie natürlich sich jetzt so ein bisschen bloßgestellt haben mit einer Unwissenheit. Ich finde das nicht schlimm, hat ja einen gewissen Charme auch. Aber das zeigt vielleicht so ein bisschen diese Probleme. Und eine andere sehr lustige Geschichte ist, dass wir ab und an auch wieder Rüdenbesitzer haben, also von jungen Rüden, die dann sich melden und sagen, irgendwie habe ich letztens, also ich glaube, mein Hund hat 4 Huten. Mhm. Ist eine Idee?
Ja, die Huden kommen gerade erst raus, die bilden sich und vielleicht sind 2 noch nicht ganz rausgekommen, dann wirkt das wie 4 oder so?
Nee, also die Huden sind denn schon da, das ist ja meistens auch so und so sollte das ja auch sein. Und wenn die jungen Rüden dann so ein bisschen ihre ersten präpubertären Anwandlungen haben, kommt es unter Umständen zu einer leichten Erektion, ohne dass sie den Penis ausschachten. Also wir sprechen jetzt hier mal ganz offen über solche Geschlechtsteile. Ja? Mhm. Penis ist ja nichts Schlimmes.
Heißt so, auch beim Hund und auch bei der Katze.
Auch beim Hund und beim Kater. Mhm. Und wenn es zu einer Erektion kommt, dann schwellen die Schwellkörper halt an, da kommt ja der Name her. Und die haben so 2 kleine Rundungen am unteren Ende und dann ist so zwischen den normal sitzenden Hoden und der Penisspitze, also der Öffnung von der Vorhaut, genau ungefähr mittig, nicht ganz mittig, sind dann plötzlich nochmal 2 so runde Dinger zu fühlen, die sich eben fast genauso anfühlen wie so Hoden. Und wenn der Hund jetzt auf dem Rücken liegt und so eine leichte Erektion hat, dann denken manche, dass der Hoden verrutscht ist oder dass da mehr sind als normalerweise üblich. Und das ist dann nichts anderes als ein erigierter Schwellkörper. Und das verschwindet natürlich auch nach kurzer Zeit wieder und deswegen sind die dann nur manchmal da. Aber das sind so unwissende Dinge. Ich finde das immer ganz niedlich, wenn so Fragen kommen. Und das zeigt vielleicht, dass da doch auch eine gewisse Hemmschwelle manchmal bei den Leuten ist, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen.
Es ist durchaus mit Scham behaftet, irgendwie, irgendwo.
Ja.
Weil man auch nicht weiß, wie man das, ob man das Kind beim Namen nennen kann.
Richtig, ja. Also dann für das weibliche Geschlechtsteil gibt es die lustigsten Namen, fürs männliche auch. Also Mumu ist so ein ganz häufiges und wir hatten mal ein gleichgeschlechtliches Paar mit einer Hündin und da mussten wir halt im Bereich der Scheide irgendwas machen und mussten Haare wegrasieren und dann hat er so ein bisschen Witz draus gemacht mit der rasierten Muschi und sowas. Also das wird sehr unterschiedlich von den Leuten aufgenommen, aber ganz oft erleben wir es dann schon, dass das irgendwie immer versucht wird zu umschreiben. So, also Penis wird nicht Penis genannt und Vorhaut wird nicht Vorhaut genannt und so da unten oder da hinten, das sind so häufige Umschreibungen.
Da!
Ja, genau.
Ja, warum ist das so? Ich weiß, wir brauchen ja keine Küchenpsychologie machen, aber warum ist denn das? Das ist doch das Haustier. Also vielleicht, es betrifft ja nicht einen selber oder den eigenen Körper.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, in unserem Kulturkreis ist es nicht so üblich, dass man mit fremden Menschen, und wenn jemand zu mir kommt und ein Neukunde ist mit einem jungen Tier, dann bin ich dem ja meist noch fremd, mit fremden Menschen über irgendwelche Geschlechtsthemen im weitesten Sinne spricht. So, ich glaube, das sind wir einfach nicht gewohnt und deswegen ist da eine gewisse Scham bei einigen Leuten.
Ja, in Teilen nachvollziehbar. Wie sagt man denn jetzt als, was sagt man jetzt als Tierarzt zu dem weiblichen Geschlechtsorgan beim Hund und bei der Katze? Was sagt man denn?
Naja, das ist ganz normal, eine Scheide beim weiblichen Tier und das ist ein Penis beim männlichen Tier, das sind Hoden im Hodensack. Also das kann man mit den ganz normalen Alltagsbegriffen, möchte ich das jetzt mal nennen, bezeichnen. Warum nicht?
So. Okay, also das nennt man auch so. Hätte ja sein können, dass das, also ich habe jetzt hier zum Beispiel im Vorstelltext habe ich Vagina geschrieben. Soll ich das wieder rausnehmen?
Nein, wieso? Ist ja nur ein anderes Wort für Scheide. Also das eine ist halt das Deutsche und das andere ist das Eingedeutschte. Das ist ja letzten Endes ein fachlicher Begriff, die Vagina.
Meinst du, also wir werden uns ja dieses Themas heute annehmen. Meinst du, es interessiert die Leute? Wir waren da ja so ein bisschen verhalten, ne?
Also diese kleinen Anekdoten jetzt zur Einleitung, ich weiß nicht, das ist lustig, aber nicht übermäßig interessant. Aber die Frage ist ja, so ein paar Erkrankungen, die einerseits entweder beim männlichen oder beim weiblichen Tier nur vorkommen, das ist, glaube ich, schon interessant für die meisten Leute, ja.
Nun hast du ja keine gynäkologische Ausbildung, auch keine urologische Ausbildung, musst jetzt aber wieder mal als Allrounder von allem irgendwie ein bisschen oder von allem alles, ne?
Wissen. Ja, so ist das in unserem Job, ne? Und so, genauso wie ich kein Zahnarzt bin, habe ich ja letzthin doch dann mal was über Zähne auch erzählt. Und so kommen wir jetzt eben in den Bereich der Gynäkologie und Urologie, ja.
Beim Hund und bei der Katze.
Bei Hund und Katze.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das ja so ein bisschen angedeutet, worum es uns heute geht. Es geht um geschlechtsspezifische Erkrankungen. Was heißt das im Groben? Also worüber wollen wir sprechen?
Naja, wir haben, glaube ich, eine Zuhörerfrage bekommen. Wenn wir mit der starten, ergibt sich daraus der restliche Weg. Und dann gehen wir mal so ein bisschen durch die wichtigsten Sachen und schauen mal, wo uns die Reise hinführt. Ohne Konzept, so wie ich immer bin.
Sehr gut. Ja, also in der Tat habe ich versucht, mich entsprechend vorzubereiten, so wie ich das eben halt immer mache, und habe relativ wenig gefunden. Und das heißt, ich habe jetzt ein paar Sachen zusammengetragen und du musst mir sagen, ob es das überhaupt gibt.
Genau. Es ist ja kein großes Thema, aber ein interessantes Thema.
Ich fange mal an mit der Frage, die sich da gestellt hat, die sich da einer Zuschauerin gestellt hat. Mein Rüde hat regelmäßig gelblichen Ausfluss aus dem Penis. Ich habe das mit so Kamillenbädern behandelt, also immer warm abgetupft. Und auf der Hundewiese wurde mir dann dazu geraten, das mit Antibiotika zu behandeln, weil es sich um eine Art Trippe handelt. So, was ist denn jetzt dieser gelbe Ausfluss am Penis?
Okay, in den allermeisten Fällen ist das eine relativ harmlose Vorhautentzündung, die es fast ausschließlich bei Rüden gibt, die nicht kastriert sind. Das hat was mit den Hormonen zu tun, das hat damit zu tun, dass der unkastrierte Rüde ja unter mehr Sexualhormoneinfluss steht und häufiger im Genitalbereich schleckt, häufiger eben durch eine Erektion das Glied ausfährt oder rein. Und da bleibt es nicht aus, dass sich dann in dieser Vorhaut, in dieser dunklen, feuchten, warmen Höhle Keime sehr wohlfühlen und sich vermehren. Und dann kommt es zu einer Vorhautentzündung, die in den allermeisten Fällen relativ harmlos ist. Und dann sollte man das schon pflegerisch behandeln. Kamille ist ein ganz guter Ansatz, wobei, wenn man zu oft und zu viel Kamille benutzt, kann die auch sehr austrocknend wirken. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also prinzipiell mal so zwischendurch empfehle ich das auch. Die Dosis macht das Gift, wie man so schön sagt. Ein bisschen zurückhaltend sein, nicht täglich in hoher Konzentration mit Kamille arbeiten. Es gibt dann verschiedene Spüllösungen auch, die man in der Tierarztpraxis sich besorgen kann. Direkt mit einem Antibiotika macht wenig Sinn, weil das kommt ja wieder und das ist ja so ein Ding, wo mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es gibt einzelne Fälle, wo ein Antibiotikum unbedingt angezeigt ist, aber das sollte die Tierärztin oder der Tierarzt entscheiden und nicht aufs Geradewohl.
Und ist das denn ein Tripper?
Nein.
Was ist, also gibt es überhaupt einen Tripper?
Also die Bezeichnung Hundetripper wird dafür ganz gerne mal benutzt. Jetzt muss ich wieder meine Inkompetenz in Sachen Humanmedizin eingestehen.
Kann ich leben.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Erreger beim Menschen den Tripper auslöst. Und insofern kann ich nicht sagen, was da vergleichbar ist. Aber die Fälle, die wir im Alltag in der Praxis sehen, sind harmlose Vorhautentzündungen, die mit rein pflegerischen Maßnahmen und in den allerseltensten Fällen mit Antibiotika behandelt werden müssen. Mhm. Fast nie kommt sowas beim kastrierten Rüden vor. Wäre jetzt nicht unbedingt ein Grund zu sagen, ich lasse mal einen Rüden kastrieren, damit er keine Vorhautentzündung mehr bekommt. Da sollten sicherlich andere Beweggründe eine Rolle spielen. Aber das ist vielleicht eine ganz interessante Nebeninformation.
Ist jetzt, also diese ständigen Entzündungen sind keine Indikation für eine Kastration, oder wie habe ich dich
nicht verstanden? In dem üblichen Maß, wie so eine Entzündung sich uns darstellt, einer leichten Reizung, leichten Ausfluss, was man alles mit speziellen Spülungen dann behandeln kann. Und das muss ja auch nicht permanent gemacht werden. Das macht man ein paar Tage und dann ist wieder längere Zeit Ruhe. Besonders häufig kriegen die Rüden das ja dann in der Zeit, wenn vermehrt Hündinnen in der Umgebung läufig sind, weil dann der Einfluss der Hormone eine größere Rolle spielt.
Das heißt, es nimmt dann oder könnte dann wieder abnehmen, wenn sozusagen weniger Erregung für den Rüden irgendwie.
Genau. Und deswegen hatte der kastrierte Rüde das Problem auch fast nie.
Gut, bleiben wir mal vielleicht noch zur Katze. Kann der Kater das auch haben?
Habe ich noch nie erlebt. Nun haben wir aber auch den Unterschied, dass ja bis auf wenige Ausnahmen die meisten Kater frühzeitig kastriert werden. Außerdem sind die anatomischen Strukturen beim Kater ein bisschen anders. Also die Vorhaut bietet nicht so viel Raum oder Platz wie beim Rüden. Und der ganze Geschlechtsablauf, die Paarungsbereitschaft und sowas, das läuft alles ja ein bisschen anders. Dementsprechend, sag niemals nie in der Medizin, aber also ich habe noch keinen Kater mit einer Vorhautentzündung gesehen und ich kann mich auch nicht erinnern, da mal irgendwie großartig was drüber gelesen zu haben. Das heißt aber nicht, dass es das nicht auch mal irgendwo geben kann.
Ja, genau, bleiben wir dann beim Penis. Was ist mit einer Vorhautverengung? Ich hatte dir ja eben gesagt, ich habe einfach Krankheiten aufgeschrieben, von denen ich denke, dass es sie geben könnte. Und du musst sagen, gibt es oder gibt es nicht? Vorhautverengung. So.
Ja, kommt vor. Habe ich ganz, ganz wenige in meiner Karriere bisher gesehen. Stellt unter Umständen mal ein Problem dar, wenn ich jetzt eine Vorhautverengung habe und der Rüde bekommt eine Erektion und schachtet den Penis aus und der Penis schwillt dann außerhalb der Vorhaut noch weiter an und dann kommt es zu einem Stau und er kann nicht wieder zurück verlagert werden. Das kann auch mal ohne Vorhautverengung passieren, aber da wäre die Gefahr natürlich größer. Und das ist natürlich dann schon nicht nur unangenehm, sondern auch wirklich ein Ding, was man möglichst zeitnah vom Tierarzt oder der Tierärztin behandeln lassen soll, damit es da nicht zu Entzündungen, Absterbungen oder ähnlichen, also Absterbeprozessen durch die Unterversorgung mit Blut in der Penisspitze kommen kann.
Ja. Aber muss man dann die Vorhaut entsprechend anschneiden? Oder?
Wenn im schlimmsten Fall müsste man dann die Vorhautöffnung vergrößern durch einen kleinen operativen Eingriff. Ja.
Also eine Art Beschneidung?
Jein, bei einer Beschneidung beim Menschen würde man ja die Vorhaut komplett entfernen. Hier geht es ja nur darum, die Öffnung der Vorhaut ein wenig zu vergrößern, dass das rauskommt. Also rauskommen kann. So.
Also auch das kommt vor bei Rüden vornehmlich.
Ja, bei der Hündin wäre eine Vorhautverengung dann ein Thema, ein eigenes Thema. Mhm. Wir haben vorhin im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen, über das Wort Zwitter. Also ein Zwitter ist ja ein Wesen, was beide Geschlechtsmerkmale in sich vereint. Also da gibt es dann zum Beispiel Hoden und eine Scheide oder es gibt penisähnliche Strukturen und Eierstöcke und Anteile von der Gebärmutter, auch extrem selten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Katze, also das Tier Katze zum Termin weibliche Katze Kastration da gehabt und hat man den Patienten da liegen und macht das, was zu tun ist und sucht nach den Eierstöcken und dann habe ich die nicht gefunden. Und dann ist der erste Gedanke, dass irgendwas in der Kommunikation falsch gelaufen ist und aus Versehen statt weibliches Tier eben ein männliches Tier da liegt, beziehungsweise das männliche Tier war als weibliches Tier irgendwie zum Termin angenommen. Und dann wirft man halt den Blick dahin, wo die Hoden üblicherweise sitzen und denkt, Mist, da hat sich jemand vertan und guckt und dann sind da aber plötzlich auch keine Hoden. Also ich habe keine Eierstöcke gefunden, habe da schon ein paar Minuten gesucht, habe keine Hoden gefunden. Dann haben wir uns die Geschlechtsöffnung näher angeguckt und das war eben so ein Zwitterding zwischen Penis und Scheide. Und letzten Endes habe ich dann im Beckenbereich hodenähnliche Strukturen an, gebärmutterähnlichen Strukturen entdeckt, die wir dann entfernt haben. Das war schon ganz spannend, weil nicht alltäglich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also das ist ja dann auch für dich ein ganz besonderer Moment sozusagen.
Richtig, das ist außergewöhnlich. Und ich habe vorhin nochmal meine Mitarbeiterin gefragt, die ein wahnsinnig gutes Gedächtnis hat und sich in den letzten 20 Jahren so ziemlich alles merken konnte und auch noch kann. Und sie meinte, dass wir insgesamt in diesen 20 Jahren 3 Zwitterpatienten in der Praxis haben.
Wow, ja, also eine absolute Seltenheit dann.
Absolut, ja.
Was sagst du denn dann der Besitzerin oder dem Besitzer? Was hast du dem gesagt nach der OP? Entschuldigung, Sie haben...
Ein sehr besonderes Tier.
Ja, und weiter?
Ja, nichts, sondern sage ich halt, warum es etwas länger gedauert hat und warum die Wunde etwas größer ist als geplant. Ja, und für das Tier macht das ja keinen Unterschied.
Nein?
Nein. Also... psychologisch kann ich das nicht beurteilen, weil wir können viele, viele Fragen an unsere vierbeinigen Patienten stellen und werden nicht eine einzige vernünftige, für uns Menschen vernünftige Antwort bekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Patienten in irgendeiner Art und Weise sich anders fühlen dadurch, aber gesundheitlich beeinträchtigt das nicht, solange eben die Möglichkeit der Urinausscheidung ganz normal gegeben ist und in dem Fall die Tiere ja jetzt dann auch kastriert sind, wir also nicht befürchten müssen, dass es irgendwie, ich sag mal, zu einer Gebärmutterentzündung bei einem augenscheinlichen Rüden kommt, wo ja nie ein Mensch drauf kommen würde.
Ja. So, ne?
Aber wenn die kastriert sind, dann passiert da ja nichts.
Verstehe. Bleiben wir beim männlichen Tier. Mhm. Ich habe mir hier als nächstes notiert den Hodenhochstand. Mhm.
Gar nicht mal so selten.
Ja.
Ja. Im Fachjargon nennt man das Kryptorchismus. Das heißt, dass der Hoden, der in der Entwicklung im Embryonalstadium in der Nähe der Nieren sich oder bilden sich die beiden Hoden und wandern dann über die Entwicklungsphase durch den Bauchraum, durch den Leistenkanal durch in den Hodensack. Und irgendwo auf dem Weg können die stecken bleiben. Manchmal eben noch im Bauch, manchmal genau in diesem Leistenkanal, dann ist es besonders schwierig. Oder eben auf dem letzten Stückchen zwischen Leistenkanal und Hodensack. Dann kann man die unter der Haut spüren, wenn der Hund auf dem Rücken liegt oder auch der, na, beim Kater nicht, weil da sitzt das alles ein bisschen anders und kann die da ertasten oder im Ultraschall gut darstellen und dann muss man die einfach an einer anderen Stelle über den Hautschnitt entfernen. Wenn sie im Bauch sitzen, dann muss man natürlich ähnlich wie bei einer Hündin den Bauch aufmachen, um es rauszuholen. Man sollte einen Hodenhochstand auf jeden Fall operieren aus 2 Gründen. Der erste Grund ist ein wirklich medizinischer, weil die Hoden eher dazu neigen, im Alter dann Tumore zu entwickeln, wenn sie nicht an der richtigen Stelle sitzen. Mhm. Das hat was mit der Körpertemperatur zu tun. Und weil es ein genetischer Defekt ist und wir möchten natürlich aus genetischer Sicht verhindern, dass diese Patienten Nachkommen zeugen, die dann wieder einen genetischen Effekt
jetzt weitergeben. Jetzt hast du mir meine Lieblingsfrage vorweggenommen.
Nach der Genetik, ja, Entschuldigung.
Ich wollte nämlich fragen, ob das eine genetische Ursache ist, dass das vererbt wird oder eben halt ein Problem der Zucht ist. Toll. Das ist ein
genetisches Problem. Deswegen wird mit diesen Tieren auch nicht gezüchtet und deswegen ist unser Rat, die dann eben zu kastrieren, damit das nicht aus Versehen passiert. Das passiert bei Katzen auch, bei Katern, allerdings seltener als beim Rüden.
Ich stelle mir das, also das klingt jetzt in deiner Beschreibung sehr schmerzhaft, wenn jetzt irgendwie vom Rüden die Hoden in der Leiste oder an der Leiste irgendwie sitzen. Ist so ein Hodenhochstand für den Hund dann mit Schmerzen verbunden?
Nein, also sie äußern uns gegenüber keinen Schmerz. Vielen Besitzern ist das auch gar noch nicht mal bewusst geworden. Üblicherweise wird sowas ja bei den Welpen bei den ersten Impfungen von der Tierärztin oder dem Tierarzt mit untersucht und dem Züchter oder Neubesitzer dann mitgegeben, dass das da nicht so sitzt, wie es hingehört. Trotzdem erleben wir hin und wieder Patienten, die uns auch erst mit 3, 4, 5 Jahren vorgestellt werden, wo wir dann sagen, da ist ja nur ein Hund, wo ist denn der andere? Ist der Hund schon mal operiert worden? Nee, der ist schon immer so. Und wo dann erst im Nachhinein rauskommt, dass einer der Hoden oder auch beide nicht da sitzen, wo sie hingehören.
Und das muss man dann, wie du eben beschrieben hast, an den richtigen Ort bringen?
Nein, den richtigen Ort bringen ist fast unmöglich, sondern entfernen. Ja,
also ach so. Ach, man verschiebt die gar nicht.
Ja, die Strukturen sind nicht lang genug, als dass man die da durchschieben könnte und an den Ort des Geschehens hin und ihn dann auch noch da so fixieren, dass er nicht wieder abhaut, ohne dass irgendwelche Gefäße verletzt werden oder durch Blutungsstörungen zustande kommen.
Okay, gut, dann habe ich es jetzt endgültig verstanden. Sie werden nicht verschoben.
Nein, sie werden nicht verschoben, sondern dann entfernt.
Das heißt ja dann für den Halter aber, wenn der vorhatte, mit diesem Tier dann zu züchten oder zumindest einmal Nachkommen zu haben, ist dann das ja auch eine nicht so schöne Nachricht.
Wenn es ein Rassetier ist, ist der sowieso von der Zucht ausgeschlossen, weil spätestens bei der Zuchtabnahme würde so ein Rüde ja gar nicht zugelassen vom Zuchtverband.
Ich dachte jetzt an die, die es vielleicht dann hobbymäßig machen.
Ja, wie gesagt, ist ein genetischer Defekt. Aus medizinischer Sicht ist nicht zu empfehlen, mit dem Tier weiter zu züchten. Weil auch wenn die direkten Nachkommen das vielleicht nicht bekommen können, aber die Enkel oder Urenkel das mit sich tragen dann. Mhm. Ja, und das ist halt unnötig.
Ja, absolut. Also ich verstehe das. Ja, wir sind immer noch beim männlichen Tier. Du kannst auch gern, wir machen das so.
Ja.
Prostata-Leiden.
Ja, häufiges Problem beim Älteren. Oder beim erwachsenen bis älteren Patienten, da gibt es zum einen die Prostata-Entzündungen. In der Regel sind die gar nicht mal bakteriell bedingt, sondern das hat auch wieder was mit Hormonen zu tun und Vergrößerung der Prostata. Das kann durchaus sehr schmerzhaft und unangenehm für die Tiere sein. Und im Gegensatz beim Menschen sind Prostata-Probleme häufig mit Problemen beim Harnabsatz verbunden. Beim Rüden ist es meist eher der Kotabsatz, der Schwierigkeiten bereitet, weil die vergrößerte Prostata auf dem Beckenboden liegt. Und über der Prostata läuft der Enddarm entlang. Nach oben hin begrenzt die Wirbelsäule den Durchtritt. Und wenn jetzt die Prostata vergrößert und schmerzhaft ist und der Rüde presst den Kot raus, dann ist ihm das unangenehm. Und manche Besitzer berichten dann eben auch, manchmal auch erst auf Nachfrage, weil ihnen das gar nicht so bewusst war, dass der Rüde sehr viel häufiger sich erstmal um sich selbst dreht und 3, 4, 5, 6 Mal den Ort wechselt, bevor es dann wirklich zum Kotabsatz kommt. Mhm. Und wenn man dann noch genau beobachtet, wird man auch feststellen, dass der Kot in seinem Durchmesser schlanker ist, weil einfach der Platz im Beckenraum ein anderer ist.
Aufgrund der vergrößerten Prostata.
Mhm.
Und warum war jetzt nochmal die Prostata vergrößert?
Das ist dann ein Hormoneinfluss. Das ist eine Vergrößerung aufgrund von einer testosteronbedingten Überproduktion. Und dann kommt es eben zu dieser Vergrößerung, die dann zu Schmerzen führt. Und dann kann man das ganz gut behandeln. In den meisten Fällen, wie gesagt, ist das gar nicht bakteriell bedingt. Das heißt, man braucht gar kein Antibiotikum, sondern man geht da hormonell mit der Therapie ran.
Das heißt, der bekommt dann weibliche Hormone, oder?
Das hat man früher gemacht. Heutzutage gibt es bessere Medikamente, die man einsetzen kann, die gezielter auf die Prostata wirken, ohne dass man jetzt den gesamten Organismus beeinträchtigt. Und das ist sehr einfach zu machen, in Tablettenform, sehr gut verträglich und sehr gut wirksam.
Das ist die gute Nachricht sozusagen.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht sind dann die älteren Patienten mit einem Prostatatumor, weil da hat man relativ schlechte Chancen, wirklich was Sinnvolles dauerhaft zu machen. Die sind operativ nicht gut anzugehen, die sind medikamentös schwer bis gar nicht zu beeinflussen und da ist die Prognose schon eine sehr schlechte.
Das heißt, man muss den Tumor dort lassen, wo er ist?
In den meisten Fällen kommt man da nicht vernünftig ran, um eine Teilresektion, also einen Teil zu entfernen und einen anderen Teil stehen zu lassen. Ich glaube nicht, dass das wirklich dem Patienten dann hilft. Und dann hat man ihm eine Operation zugemutet, ohne sein Leben zu verlängern. Weiß ich nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist.
Nee, verstehe. Jetzt habe ich einen Punkt, der hat mit beiden Geschlechtern zu tun. Das gibt es in jedem Fall, das weiß ich, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist die Analbeutelentzündung. Was ist denn das?
Okay, ist jetzt keine geschlechtsspezifische Erkrankung, aber es brennt dir auf den Nägeln sozusagen, mich danach zu fragen.
Genau.
Hunde und Katzen haben sogenannte Analdrüsen. Das sind kleine Duftdrüsen, die im Analbereich rechts und links sitzen, mit kleinen Beutelchen dran, wo sich ein Sekret drin sammelt, was üblicherweise mit jedem Kotabsatz ausgeschieden wird so ein bisschen und als Duftbotenstoffmarkierung individuelle Visitenkarte dient. Das ist der Grund, warum du auf der Hundewiese ganz häufig siehst, dass die Hunde sich als erstes vorne beschnuppern und dann gleich als nächstes die Nase unter die Rute des anderen Hundes stecken.
Genau.
Um sozusagen zu riechen, hey, wer bist denn du?
Mhm.
Ne? Und wenn jetzt Kot abgesetzt wird, Kotabsatz kann auch eben zur Markierung des Revieres dienen. Und deswegen sind diese Duftstoffe dann mit dabei über dieses Analdrüsensekret. Und wenn sich die Analdrüse jetzt nicht vernünftig entleert, das ist sicherlich mal vielleicht ein eigenes Thema dann nochmal wieder oder mit in ein anderes Thema hinein, mir schwebt da schon was vor.
Mhm.
Also die Gründe lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn sich das nicht richtig entleert und dieser Beutel sammelt sich immer mehr voll mit Sekret.
Kurze Zwischenfrage, ist der Beutel ein richtiger, sich vorzustellender Beutel oder?
Ja, es ist ein kleines Beutelchen, je nach Größe des Hundes unterschiedlich groß, aber sagen wir mal so Fingernagelgröße und dann eben
im
in einer
Drei. Da drinne?
Nee. Rechts und links, so ein bisschen unterhalb des Afters, in dem Gewebe vom Damm. Also Damm ist ja der Abschnitt zwischen dem Geschlechtsbereich und dem Anus.
Das kann nix. Hab ich nix gesehen.
Na, sieht man ja auch von außen. Ich sitze ja innen drin.
Ja, aber wie kommt man dabei?
Finger im Po.
Ah, erzähl mal.
Also diese Analbeutelchen, die da sitzen, an deren Ende sitzt eine Drüse und die Öffnung geht eben kurz hinter der Analöffnung sitzt das im Übergang zwischen der Haut und der Schleimhaut. Kann man von außen nicht sehen. Mhm. Muss man, also Blindflug sozusagen. Mhm. Und wenn man sich eine Uhr vorstellt und da, wo die Zeiger in der Uhr in der Mitte sind, das ist sozusagen die Po-Öffnung. Und wenn ich jetzt so auf ungefähr ja, 16:30 und 17:30 sowas in dem Dreh, 19:30, da ungefähr wären diese Beutelchen, rechts und links. Okay. Und wenn ich die jetzt entleeren will, dann ist das Vernünftigste, und das macht der Tierarzt oder die Tierärztin in der Regel so, Handschuh an, Finger in den Po, eine Analdrüse zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, entleeren, andere Analdrüse zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, entleeren und gut ist. Man kann das auch von außen machen, dann wird es aber nicht so perfekt.
Okay, und das machst du regelmäßig?
Mhm, mehrmals am Tag.
Wie findest du das? Das muss ich jetzt einfach mal so fragen. Ist das schlimm? Also ich finde es beim Zuhören...
Also für mich oder für den Hund?
Na, fangen wir mal mit dir an.
Für mich ist das ein Routine-Handgriff im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. So. Und das ist jetzt nichts, was mich besonders mit Freude erfüllt, noch ist es etwas, was mich irgendwie ekelt oder ähnliches. Es ist einfach so, wie es ist. Mhm. Die Hunde finden das sehr unangenehm, kann ich auch nachvollziehen. Manche erdulden das tapfer, manche erdulden das nicht so tapfer, manche quietschen, manche versuchen wegzulaufen, manche wollen einen gerne fressen, das ist von bis.
Also weil das schmerzhaft ist? Oder?
Unter Umständen auch schmerzhaft, gerade wenn, das war ja deine Ursprungsfrage, wenn das eben auch dann entzündet ist. Also wenn diese Beutel voll sind, sich das Sekret nicht entleeren kann, auch da ist wieder ähnlich wie bei der Vorhaut, das ist dunkel, das ist warm, es ist feucht. Das ist natürlich ein Paradies für Bakterien. Und wenn da keine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Zirkulation ist, sprich es wird neues Sekret gebildet, das alte geht raus und immer so weiter, dann sammeln sich natürlich auch Bakterien an, dann entzündet sich das. Und das kann im Maximalfall dazu führen, dass wir entweder rechts oder links neben dem After plötzlich einen offenen Abszess haben, dass das nach außen aufbricht. Okay. Dann kommt da irgendwie Blut raus und Eiter raus. Das ist sehr schmerzhaft für die Patienten und extremst behandlungsbedürftig dann in dem Augenblick.
Ja, das verstehe ich.
Aber das gibt es bei Jungs und bei Mädchen.
Ja, genau. Also das ist ja auch nicht geschlechterspezifisch. Aber ich habe noch zu dem Thema zwei Fragen. Das bewegt mich schon.
Ja.
Woran merke ich denn, dass die Analdrüsen voll sind zum Beispiel?
Ein klassisches Symptom, was leider nicht alle Tiere zeigen, aber wenn es denn gezeigt wird, häufig darauf hinweisen ist das sogenannte Schlittenfahren. Das heißt, die setzen sich mit dem Po auf den Boden, nehmen die Beine nach vorne und schubbern den Po so ordentlich, am liebsten über so einen Teppichboden. Und dann hat man so eine Schleifspur da.
Ja, okay. Habe ich schon mal gesehen. Kommt, also ist zum Glück noch nicht oft vorgekommen. Ja. Ich habe es mal auf dem Rasen gesehen, da hat sie das auch gemacht. Ja. Aber ist doch dann eigentlich gut, dann macht sie das ja dann leer, oder wie?
Wenn es denn klappt, bei manchen klappt es, bei manchen nicht.
Okay, und was ist mit sehr aktivem, minutenlangem Lecken?
Richtig, also Schlittenfahren ist so der Klassiker, das Lecken unter der Rute, aber manchmal ist es auch das Knabbern irgendwo in der Flanke oder das Wundlecken auf dem Rücken obendrauf, wenn die Hunde das nicht so richtig lokalisiert bekommen. Also die merken nur, da hinten ist irgendwas, das prickelt, das brennt, das juckt, keine Ahnung, was auch immer. Ich weiß ja nicht, was für ein Empfinden das bei den Tieren ist, sie können es uns nicht sagen. Auf jeden Fall ist es unangenehm und die versuchen sich irgendwie dagegen zu wehren. Und wir haben das manchmal, dass die Besitzer dann kommen und dann hat der Hund so ein Ekzem, also Hotspot in Anführungsstrichen, irgendwo in der Flankenregion. Und wir gucken natürlich, was es alles sein könnte und Parasiten und so weiter und so fort. Und kontrollieren aber dann auch immer die Analdrüsen mit. Und häufig ist es dann so, dass die sehr voll sind oder manchmal sogar auch entzündet sind. Und dann haben wir die Ursache für dieses Lecken und dann lässt sich das natürlich viel effektiver behandeln. Weil wenn wir jetzt nur dieses Ekzem behandeln würden, würden wir ja nur die Folge behandeln und nicht die Ursache.
Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich habe das ja jetzt das ein oder andere Mal schon beobachtet, wenn dann ein Hund ganz oft sozusagen sich am After leckt, dann löst er das Problem ja für sich alleine. Also ist das
manchmal,
vielleicht.
Manche Hunde schaffen es durch das Lecken, eben das Analsekret zu entleeren. Das sind dann die Hunde, die einen dann mit einem etwas fischig stinkenden Mundgeruch hinterher anhecheln.
Das stinkt, wollte ich gerade sagen.
Fies, ne?
Ja, fischig. Also, ja. Und dann denkt man so, es riecht hier aber auch echt fischig heute.
Ja. Also manchmal, wenn man die Analdrüse ausdrückt, alle, die das jetzt nicht hören mögen, halten sich mal ganz kurz die Ohren zu. Und das spritzt irgendwie so ungünstig da raus und man hat das auf der Klamotte. Ich sage dann immer nur, wer jetzt Bus fahren, dann hat man garantiert einen Sitzplatz für sich.
Ja. Ist das so,
ja? Ja, das ist ein unangenehmer Geruch und der hängt einem auch irgendwie noch lange in der Nase.
Hast du dann eine Schürze um, wenn du das machst oder so?
Nein. Aber ich schaffe es meistens nicht zu kleckern.
Ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich sehe auch oft auf der Hundewiese Hunde, die Schlitten fahren und dann finden das Leute vielleicht wahnsinnig lustig, aber es hat einen ernsten Hintergrund.
Ja. Ja. Also man muss natürlich gucken, es gibt auch nochmal den einen oder anderen Grund dafür, aber.
So. Ach so.
Ja.
Aber das
Analdrüse ist so eins der wahrscheinlichsten, das, wo man auf jeden Fall dran denken muss.
Hast du das Gefühl, wir haben genug über die Analdrüse gesprochen?
Ja. Vielleicht begegnen sie uns später bei einem anderen Thema nochmal, aber heute, denke ich, wollen wir wieder jetzt nochmal zurück zu
den
Jungen und Mädchen.
Genau, Jungen und Mädchen. Machen wir mit den Mädchen weiter. Mhm. Und zwar ist das die Gebärmutterentzündung. Gibt es das?
Oh ja, das ist auch im Gegensatz zur Vorhautentzündung wirklich bedrohliche Erkrankung. Wir müssen vielleicht nochmal ein klein bisschen unterscheiden zwischen der Gebärmutterentzündung. Das ist also was innen im Hund sich abspielt, also richtig tief innen in Anführungsstrichen. Und wir haben dann aber auch manchmal eine Scheidenentzündung. Das vor allem bei der jungen Hündin. Das ist dann fast so ein bisschen vergleichbar mit der Vorhautentzündung beim Rüden. So von der, ich sag mal, wenigen Gefährdung aus. Also eine Scheidenentzündung bei der jungen Hündin vor der ersten Läufigkeit muss man in manchen Fällen gar nicht behandeln oder nur kurzfristig behandeln, weil die spätestens mit der Läufigkeit dann auch verschwinden, ist das Thema durch. Da kann mal eine aufsteigende Harnwegsinfektion daraus resultieren, deswegen muss man gucken, ob man das therapeutisch angeht oder eben nicht. Das entscheidet dann die Tierärztin oder der Tierarzt im Einzelfall. Ist aber im Vergleich zu einer Gebärmutterentzündung, wo also innen drin die Gebärmutter mit entzündlichem Sekret oder mit Blut gefüllt ist, ist eben die Scheidenentzündung in aller Regel harmlos und die Gebärmutterentzündung, wenn sie nicht erkannt und oder nicht behandelt wird, lebensbedrohlich.
Weil daraus eine Sepsis entstehen kann?
Zum Beispiel, oder? Ja. Eine Sepsis. Im schlimmsten Fall kann die innerlich aufbrechen und dann läuft dieses Sekret in die Bauchhöhle hinein. Aber in den meisten Fällen sind die Giftstoffe, die entstehen, belasten Leber, Niere, die ganzen Entzündungsprozesse im Körper. Und das ist schon eine sehr bedrohliche Situation für die Hündin.
Wie kann ich denn die Scheidenentzündung von der Gebärmutterentzündung unterscheiden von der Symptomatik her?
Als Laie kann ich mich erstmal nur so ein bisschen dran orientieren. Hatte meine Hündin schon mal eine Läufigkeit, dann ist die harmlose Scheidenentzündung ein bisschen unwahrscheinlicher. Hatte meine Hündin bisher noch keine Läufigkeit und ist auch entsprechend jung, dann darf ich davon ausgehen, dass es noch keine Gebärmutterentzündung sein kann, weil die entsteht ja erst durch einen hormonellen Einfluss und die Hormone können ja erst nach der ersten Läufigkeit überhaupt irgendeine Rolle spielen. Vorher sind die ja noch nicht da, also noch nicht aktiv. So. Mhm. Und deswegen ist eine junge Hündin vor der ersten Läufigkeit mit einer Gebärmutterentzündung, auch hier muss ich jetzt mal wieder sagen, ich habe es noch nie gesehen, ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen. Finde ich extremst unwahrscheinlich.
Ja.
So. Also, das heißt, das ist so das erste Kriterium. Habe ich jetzt eine 7 Monate alte Hündin, die noch nicht läufig war und da kommt so ein, finde ich ab und zu so einen kleinen gelben Tropfen hinten an der Scheide. Ja, klar, ich stelle das der Tierärztin und dem Tierarzt vor, mal drauf gucken, aber ich kann mich da relativ sicher fühlen, dass das harmlos wird. Habe ich jetzt eine 3-jährige, 4-jährige, 12-jährige Hündin, die da Alter an der Scheide hat und vielleicht vor 3 Monaten läufig gewesen ist oder die letzte Läufigkeit ganz lange zurückliegt oder irgendwas komisch war, dann ist der Verdacht der Gebärmutterentzündung schon extrem hoch und dann sollte ich das auch möglichst zeitnah kontrollieren lassen. Und wenn dann noch Symptome von mein Hund ist krank, dem geht's nicht gut, dann bitte, bitte nicht warten.
Also das heißt, es ist aber auch schon die Konstellation aus Ausfluss und Mattheit, Trägheit, Appetitlosigkeit.
Wenn es denn mal so einfach wäre.
Ach, ist es nicht.
Nein, ist es nicht. Also wenn du das Lehrbuch aufschlägst und dann guckst du unter Gebärmutterentzündung, dann sind so die klassischen Symptome Fieber, Appetitlosigkeit, vermehrtes Trinken, vaginaler Ausfluss, also Scheidenausfluss. Mhm. Ja. ich kann ja sagen, ich habe schon alle möglichen Kombinationen und Nicht-Kombinationen dieser Geschichte gesehen. Wir unterscheiden erstmal, das ist jetzt ein bisschen sehr trocken, aber dass man es mal gehört hat, zwischen einer geschlossenen Gebärmutterentzündung und einer offenen Gebärmutterentzündung. Die Gebärmutter steht mit der Außenwelt über den Muttermund in Verbindung. So mal ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Ist der Muttermund geschlossen, geht nichts rein und nichts raus. Mhm. Habe ich dann eine Gebärmutterentzündung, habe ich hinten keinen Ausfluss. Mhm. Leuchtet ein.
Mhm. Ja.
Sammelt sich viel schneller Sekret und diese ganzen Giftstoffe im Körper. In der Regel ein sehr viel schlechterer Verlauf der Erkrankung. Viel mehr Krankheitssymptome, schwerere Krankheitssymptome. Oder aber der Muttermund ist auf und ein Teil dieses Sekrets kann hinten abfließen. Dann sehe ich natürlich hinten Ausfluss. Und oft, nicht immer, aber oft sind die Symptome ein bisschen milder. Das macht es deswegen nicht harmloser, aber die Hunde sind nicht erkennbar genauso krank wie die anderen Hunde.
Also könnte man auch als milderen Verlauf dann beschreiben?
Nein, die Konsequenz ist immer die gleiche. Also ohne Therapie läuft da gar nichts.
Und die Therapie wäre?
Therapie der Wahl ist die Kastration.
Und in dem akuten Fall Antibiotikum?
Macht keinen Sinn.
Weil?
Weil das Grundproblem eine Veränderung der Gebärmutterwand ist und Bakterien, wenn überhaupt, dann nur sekundär da eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, ich behandle diese Hündin mit einem Antibiotikum, vielleicht geht es der vorübergehend besser, aber ich habe das Grundproblem nicht gelöst. Und dann schiebe ich das vor mir her und vor dem Hund her und beim nächsten Mal geht es ihr vielleicht noch schlechter. Und nein, also wir raten dringend zur Operation, in seltenen Fällen eventuell mal zu einer hormonellen Therapie mit einem speziellen Medikament. Aber das muss auch sehr gut bedacht sein und in aller Regel empfehlen wir das nur bei Hunden, die in einem so Zustand sind aufgrund des Alters, dass eine Operation nicht in Frage kommt.
Weil, genau, zu beanspruchend.
Ja.
Beanspruchend, ja. Okay, finde ich einleuchtend. Ist nicht ganz so leicht zu erklären, weil es ja eben halt dann diese zwei, drei Möglichkeiten da gibt.
Ja, es lässt sich dann relativ einfach über einen Ultraschall diagnostizieren. Mhm. Also wenn ich in einer Ultraschalluntersuchung flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Bauch finde, die da so nicht hingehören. Ich habe ein weibliches Tier, die ist nicht kastriert und alles andere passt auch, dann kann ich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es eben ein Sekret in der Gebärmutter ist. Und dann sind wir bei dem Thema Gebärmutterentzündung. Wie gesagt, das kann Blut sein, das kann Eiter sein, das hat dann alles nochmal unterschiedliche Fachbegriffe, aber ich glaube, das muss man als Laie nicht wissen. Das ist für den Hund und für den Besitzer immer gleich blöd. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so die medizinischen Unterscheidungen spielen da keine Rolle. Es ist bedrohlich, es muss behandelt werden. Punkt.
Mhm. Und zwar akut.
Ja.
Vielleicht noch einmal der Verständnis halber. Ich bin der Meinung, dass ich es weiß, aber beantworte du die Frage doch nochmal bitte. Ultraschall, ist das in dem Fall ein vaginaler Ultraschall oder ein Ultraschall über den Bauch?
Über den Bauch. Also man verbringt die Tiere in aller Regel in Rückenlage, rasiert die Haare am Bauch und guckt dann eben legt den Ultraschallkopf auf die Bauchdecke von außen auf und guckt dann und macht keine vaginale Untersuchung. Ist nicht so wahnsinnig gut zugänglich und vor allem, also es ist ja alles sehr klein, dann je nach Hundegröße auch. Also es ist unter Umständen schwierig, da überhaupt dann eine Ultraschallsonde vaginal einzuführen. Und dann komme ich auch nicht unbedingt immer überall dahin. Die anatomischen Strukturen sind ein bisschen anders als beim Menschen. Und der Patient würde ja nicht verstehen, was ich da mache. Und wenn ich jetzt 10 Minuten Ultraschall machen will und ich versuche das da über den vaginalen Zugang bei einer unsedierten Hündin, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise erfolgversprechend und angenehm wäre.
Ja, genau. Ich frage so konkret, weil ich hatte nämlich auch einmal ganz, ganz große Augen gemacht, als mir ein Tierarzt gesagt hat, wir machen jetzt einen Ultraschall. Also da ging das auch darum, gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber nicht vaginal. Und er meinte, nein,
ja,
über den Bauch. Das halt nur noch mal vielleicht zum Verständnis.
Genau, ich glaube, das verstehen Frauen besser als Männer, weil wir Männer machen uns da ja keine Gedanken drum. Ich glaube, in der Gynäkologie, in der Humanmedizin ist der vaginale Ultraschall durchaus ein Standardding. Wie gesagt, ich vermute es. Ich selbst habe ja noch nie auf so einem Stuhl gesessen. Deswegen habe ich erst immer so diese Frage nicht verstanden. Wie wird das jetzt gemacht? Für mich ist es immer logisch, naja, auf den Bauch drauf halten, aber ich kann die Frage durchaus nachvollziehen aus weiblicher Sicht.
Dass man dann einfach wahnsinnige Angst um seine Hündin hat, weil die dann ja nun gar nicht weiß, was da jetzt vor sich geht. Aber das vielleicht nochmal zur Einordnung für all diejenigen, die das mit ihrer Hündin auch noch nie gehabt haben oder auch mit der
Katze. Ja, das geht in der Regel am wachen Tier, das ist nicht schmerzhaft. Das Schlimmste für die Tiere ist, auf dem Rücken zu liegen, wobei manche genießen das dann auch, weil die werden ja schön weich gepolstert und von lieben Händen festgehalten und dann geht das ganz gut.
Mhm. Habe ich jetzt so nicht wahrgenommen, aber gibt bestimmt Tiere, du wirst es wissen.
Also ich würde mal sagen, weit über die Hälfte der Tiere ertragen es zumindest, ohne großes Gezappel. Manche genießen es auch, auf dem Rücken zu liegen, manche bleiben dann sogar liegen und denken sich, okay, muss ich jetzt wieder aufstehen? Den einen oder anderen gibt es natürlich, der das nicht genießt und zappelt und macht und tut, aber das klappt. Und im allerschlimmsten Fall kann man das auch im Stehen machen, aber es ist halt in Rückenlage alles ein bisschen einfacher zu handeln.
Ja. Sehr gut.
Hast du noch ein paar Punkte auf deiner?
Ja. Also ich sehe zu, dass wir durchkommen, aber vielleicht kommen wir einmal von der Gebärmutter zum weiblichen Gesäuge, zur Gesäugeentzündung.
Genau. Also beim Gesäuge müssen wir mal vielleicht so verschiedene Sachen. Fangen wir mit der harmlosesten Variante an. Das ist die sogenannte Scheinträchtigkeit mit Milchbildung. Also unkastrierte Hündinnen kommen so 6 bis 8 Wochen nach der Läufigkeit in eine Phase der sogenannten Scheinträchtigkeit. Bei manchen Hündinnen fällt das gar nicht auf. Bei manchen Hündinnen merkt man, dass das Gesäuge so ein bisschen angeschwollen ist, aber ja gut, nicht weiter schlimm. Und manche sind richtig krank in Anführungsstrichen. Das heißt, die mögen nicht fressen, die bauen ein Nest, die sammeln Spielzeug zusammen. Und wenn man an die Zitzen rangeht, kommt da sogar richtig Milch raus. Und das ist so eine hormonelle Fehlsteuerung. Die denken einfach, sie hätten Babys und der Körper reagiert entsprechend drauf. Und in vielen Fällen kann man das durch ein paar Verhaltensmaßnahmen regeln. Manchmal muss man es hormonell behandeln. In seltenen Fällen kann sich dann aus so einer Milchanbildung, so einer Scheinträchtigkeit, auch mal eine Gesäugeentzündung, eine Mastitis entwickeln. Die muss man dann natürlich ernsthaft auch mit Antibiotika behandeln. Und ein anderes Thema werden dann später auch nochmal Gesäugetumore, aber das ist ein eigenes Thema. Also diese Scheinträchtigkeit oder Scheinschwangerschaft ist eine Art hormonelle Entgleisung.
Was kann man gegen den Milcheinschuss im Gesäuge medikamentös tun?
Aus schulmedizinischer Sicht, von der ich hier rede, gibt es dann ein Medikament, was die Ausschüttung des Prolaktins, so heißt das Hormon, was dafür sorgt, für diese Milchanbildung, was diese Ausschüttung reduziert oder unterbindet, und dann ist nach 4 bis 6 Tagen Therapie ist das Thema dann in der Regel auch durch.
Hast du das Gefühl, dass das Thema Kastration eine Extra-Folge sein sollte?
Auf jeden Fall, weil es da...
Ja, ich spüre da nämlich was.
Viele Dinge zu berücksichtigen gibt. Und wir sind ja immer bestrebt, mit maximal 25 Minuten hier pro Folge auszukommen. Und das schaffen wir dann heute definitiv nicht.
Auf gar keinen Fall. Nein, ich habe auch das Gefühl, es gibt auch bei dem Thema Kastration ganz, ganz viele Ebenen, die man berücksichtigen.
Das ist durchaus auch ähnlich emotional wie das Thema Ernährung.
Ja. Mit Sicherheit vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Bleiben wir bei der Scheinträchtigkeit. Mhm. Passiert das immer?
Es gibt Hündinnen, die haben das nach jeder Läufigkeit. Es gibt Hündinnen, die haben das ab und an mal. Und es gibt Hündinnen, die haben das nie so ausgeprägt, dass man es wirklich dolle wahrnimmt.
Mhm. So. Und leiden das ist, du bist jetzt ja kein Verhaltenstherapeut, aber leiden die Hündinnen in
Manche
der Zeit?
Manche ja. Also jetzt nicht in Form von Schmerzen, sondern in Form von psychischem Stress.
Ist schon eine Belastung für Frauchen, Herrchen, Hund.
Das kann durchaus zu einer Belastung werden, ja. Ja. Also es ist nichts Lebensbedrohliches, es ist aber schon unangenehm für alle, die daran beteiligt sind.
Ja. Und es ist ja, wenn es einmal kommt, kann es dann ja auch immer wieder kommen.
Ne? Unter Umständen, ja.
Und ich glaube, so ein Hund könnte 2-mal im Jahr läufig werden.
Alle 5 bis 12 Monate, je nach Hund. Das ist so ein üblicher Rhythmus.
Weil wir ja heute über Geschlechter sprechen, wann tritt denn so in der Regel eine Läufigkeit ein? Also für all diejenigen, die jetzt vielleicht einen weiblichen jungen Hund haben, wann ist denn damit zu rechnen?
Ist individuell auch ein bisschen schwankend. Ganz grob kann man sagen, je kleiner die Hunderasse oder der Hund, umso eher im Leben passiert das. Zwischen 7 und 18 Monaten tritt die erste Läufigkeit auf. Ja, okay. Bei den großen Hunden eher ein bisschen später. Im Regelfall, zu jeder Regel gibt es Ausnahmen, bei den kleinen Hunden eher ein bisschen früher und irgendwo was dazwischen.
Also in der Zeit kann man durchaus damit rechnen.
Und dann kommt die erste Läufigkeit und das ist ja schon mal spannend und dann passiert was. Dann bis dahin waren die Scheide sehr klein, bis dahin waren die Zitzen sehr klein und plötzlich wird das alles was größer. Bei manchen Hündinnen bilden sich die Zitzen auch nie wieder so klein zurück, wie sie vor der ersten Läufigkeit waren. Und die ändern halt ihren Phänotyp, also ihr Aussehen, so wie die Rüden durch den Hormoneinfluss alle so ein bisschen breitere Schultern, breiteren Kopf und sowas bekommen, wird das bei den weiblichen Tieren dann eben im Bereich Gesäuge ein bisschen verändert.
Wie läuft denn so eine Läufigkeit ab? Also du sagst, das passiert so zweimal im Jahr, dann bluten die stark, bluten die mäßig?
Tja, von mäßige Hosen bis starke Hosen.
Ja, genau.
Individuell unterschiedlich. Also wir haben Hündinnen, wo die Besitzer das kaum mitbekommen. Wir haben Hündinnen, wo die Besitzer wirklich so viel vaginalen blutigen Ausfluss entdecken, dass die Hündinnen regelmäßig dann eine Hose brauchen, weil sonst die ganze Wohnung fürchterlich aussieht. Mein erster Hund war eine Hündin und die hat das immer alles sehr, sehr sauber gehalten. Man hat das mitbekommen, aber das war nie ein großes Problem. Das ist sehr unterschiedlich. Bei einigen Hündinnen bleibt das ein Leben lang ähnlich. Bei manchen wird es über die Zeit mehr oder weniger mit dem Ausfluss. Ganz grob kann man sagen, so eine Läufigkeit dauert etwa 3 Wochen. In der ersten Woche beginnt dann so die Blutung. Also das, wenn man die ersten Blutstropfen sieht, dann gilt das als erster Tag der Läufigkeit so für die Rechnung. In der Mitte dieser Zeit sind die sogenannten Stehtage, wo die Hündin dann auch empfänglich ist. Also sowohl das duldet, als dann auch empfängnisbereit ist, was eine Belegung oder Bedeckung anbelangen kann. Und dann klingt es nochmal so ungefähr eine Woche ab. Das ist so ein ganz grober Fahrplan.
Also in der Mitte der Zeit muss man besonders aufpassen, wenn man es nicht will.
Ja, da muss man aufpassen. Und dann sind auch einige Hündinnen durchaus so, dass sie nicht nur es erdulden, sondern auch aktiv danach suchen. Das heißt, es könnte auch eine Phase sein, wo die Hündin dann mal sagt, so, jetzt laufe ich weg, weil ich weiß, da 4 Straßen weiter, da wohnt ein netter Rüde. Und irgendwie fühle ich mich so, als könnte ich den mal besuchen wollen.
Verstehe. 3 Wochen, also das ist ja ein ganz, ganz schön langer Zeitraum, in dem man dann auch damit dann zu tun hat insgesamt, ne?
Ja.
Ja, gut. Okay. Ich glaube.
Und dann, also war ja. Eben ne, Scheinschwangerschaft, Entzündung kann sich daraus entwickeln oder eben, was wir dann eben besonders bei den etwas älteren Hündinnen sehen, sind die Gesäugeknoten oder Gesäugetumore.
Genau, da wolltest du jetzt in dieser Folge was zu sagen oder nicht Gesäugetumore? Oder ist
kann
das
ich kurz, also das ist jetzt kein so wahnsinnig langes Thema. Letzten Endes kann man von außen nie sehen, ist es ein harmloser oder ist es kein harmloser Tumor und in einer Gesäugeleiste können 3 Knoten sein und jeder Knoten hat einen anderen Ursprung, also es sind andere Zellen, da ist einer ist ein harmloser, einer ist so, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und einer ist vielleicht ein ganz böser. Was heißt das in der Quintessenz? Als Mediziner muss ich immer dazu raten, wenn ich einen Knoten bei einer Hündin im Gesäuge fühle und nichts gesundheitlich anderweitig dagegen spricht, da eine Operation vorzunehmen und das Gesäuge zu entfernen.
Das Gesäuge zu entfernen?
Es ist ratsam, nicht nur den Knoten rauszuschälen, sondern durchaus auch das dazugehörige Gewebe. Dann wird durchaus empfohlen, auch das benachbarte Gewebe zu empfehlen, wenn ich jetzt rechne, so ein Hund hat 4 oder 5 Zitzen auf einer Seite. Ich habe jetzt irgendwo an der vorletzten Zitze einen Knoten und ich entferne die Zitze davor und dahinter auch, weil das so medizinisch oder sinnvoller Rat ist. Dann habe ich ja schon mehr als die Hälfte weg. Und ich habe letztens eine Hündin operiert, wo die Besitzerin halt ein bisschen zögerlich war und gesagt hat, wir wollen halt da nur diesen einen Komplex mit dem Knoten rausnehmen. Und ein halbes Jahr später hat sie dann weiter vorne eben auch Knoten bekommen und jetzt haben wir es komplett entfernt. Also ich denke schon, dass es in den meisten Fällen Sinn macht, wirklich dann eine Seite komplett zu entfernen. Beide Seiten geht technisch nicht wirklich gut, da ist zu viel Spannung drauf, aber eine Seite komplett zu entfernen ist ein Riesenschnitt, es sieht dramatisch aus. Ich kann die Besitzer verstehen, aber wir sehen es halt dann doch immer wieder, dass man ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später den Hund auf der gleichen Seite nochmal operieren muss. Und ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Aber das muss man im Einzelgespräch mit der Tierärztin und dem Tierarzt immer nochmal klären.
Aber Riesensache, aber mit Sicherheit
wichtige
ja auch eine
Sache.
Wichtige Sache, ja. Mit Sicherheit ja aber eine Sache, die oder eine Erkrankung, die man auch selber als Halter dann feststellen kann.
Ja, klar, also, wenn man beim Streicheln oder genau. Wenn man ab und zu mal durchtastet, dann fühlt man das. In der Regel ist es aber auch so, dass ja, wenn die Tiere einmal im Jahr zur Impfung gehen, die Tierärztin oder Tierarzt bei der allgemeinen Untersuchung bei der Hündin auch das Gesäuge von vorne nach hinten durchtastet und dabei vielleicht auch Knoten feststellt. Genauso wie man bei dem unkastrierten Rüden die Hoden abtastet und ab und zu dann auch mal einen Hodentumor finden kann.
Auch das gibt es.
Auch das gibt es, ja.
Gut, ich glaube, wir sind haben fast alles durch, sag ich mal. Ich habe nur noch eine Sache. Das ist so ein Special, was ich
Special von dir,
ein Special von mir, was ich überwiegend jetzt so im ostasiatischen Raum das erste Mal gesehen habe. Ganz, ganz böse sieht das aus. Nennt sich Stickersarkom. Kommt jetzt, glaube ich, hier nicht so oft vor.
Also ich habe, glaube ich, in meinen 20 Jahren Tierarzt oder über 20 Jahren Tierarztleben zwei davon gesehen. Das sind halt Tumore an der Penisspitze oder am Penis des Rüden, können übrigens aber auch bei der Hündin dann durch den Deckakt übertragen werden. Also es ist ein übertragbarer Tumor. Das ist schon sehr fies und muss man dann halt gucken, man kann das wohl, also wie gesagt, ich habe da keine wirkliche Erfahrung mit, aber man kann das wohl mit Chemotherapie teilweise oder auch Bestrahlung, wenn dann das gemacht werden kann, eventuell behandeln. Aber das, da bin ich kein Profi, kann ich nicht ganz so viel zu sagen.
Geht zu weit praktisch.
Ja, also wie gesagt, das kommt super, super selten vor. Ich denke, das sind durchaus dann mal Hunde, die eher so ein bisschen aus dem exotischen Raum zu uns hin importiert werden. Da glaube ich, ist das schon ein häufigeres Problem.
Ja, also wie gesagt, ich habe es bisher jetzt auch nur im Ausland gesehen. Ja, wir sind jetzt so ein paar Krankheiten durchgegangen. Es gibt mit Sicherheit noch mehr.
Ja, aber ich glaube, das waren schon die wichtigsten, was jetzt so die Geschlechterunterschiede anbelangt. Ja.
Ja. Bist du zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz interessant. Und was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, traut euch, die Dinge beim Namen zu nennen. Und dann sprecht ihr mit eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt darüber und dann ist das alles schon nur noch halb so schlimm.
Genau, so haben wir ja auch in dieser Folge gestartet.
Dass keine falsche Scham.
Keine falsche Scham und einfach auch die Dinge benennen und nicht nur sagen, da unten oder da hinten.
Richtig.
Ne? Gut, okay, wir sind am Ende der Folge und ich glaube, wir sind auch wirklich ganz gut in der Zeit. Ich würde jetzt gerne starten mit unserer abschließenden kleinen Fragerunde. Ich sehe, dass du dir schon die Fragen angeguckt hast.
Ich habe schon wieder ein bisschen, ich bin gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was ich antworten soll.
Aber du hast die Fragen ja schon angucken können.
Ja.
Okay, dann fang an, oder?
Ich soll anfangen?
Nee, ich frage dich.
Ja, dann frag mich was.
So, Christian, das macht mich ganz grün vor Neid.
Ja, wenn jemand etwas kann, was ich unbedingt können möchte, aber selber nicht kann, dann werde ich da sehr neidisch. Zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne Spanisch sprechen können, weil ich das eine tolle Sprache finde. Und ich kann es nicht. Und immer, wenn ich irgendwo jemanden Spanisch sprechen höre, von dem ich weiß, dass er nicht Spanier ist, also im Urlaub einen Deutschen sehe, der dann aus meiner Sicht fließend Spanisch sich mit den Leuten unterhält, dann bin ich echt super neidisch. Aber im positiven Sinne, also es ist jetzt nicht so, dass ich demjenigen das nicht gönne. Also Neid ist ja im Deutschen häufig negativ konnektiert.
Ja.
Finde ich aber, also es ist kein negativer Neid, sondern ich ärgere mich dann über mich selbst, dass ich es nicht kann und nicht über den anderen, dass er es kann.
Ja, nee, habe ich verstanden. Ja? Also deswegen, die Frage ist ja auch so, ne, ganz grün von Neid wird man ja jetzt auch nicht in der Regel. Aber vielleicht noch eine Anekdote zum Sprachlichen. Mein Mann hatte mir erzählt, als wir mal in Frankreich beruflich waren, er könnte so ein bisschen Französisch, so aus der Schule noch. Ne? Ja, dreimal darfst du raten, was da passiert ist.
Okay, er hat also fließend Französisch mit allen möglichen Raffinessen alles gemacht und du hast mir den Ohren geschlackert.
Ja, und er hat gesagt, ich kann noch so ein bisschen aus der Schule und hat dann da, sage ich mal, im Restaurant alles bestellt und auch verstanden, was der Kellner gesagt hat. Also ich kann nicht verstehen, dass das, das macht einen schon auch neidisch im Sinne von, man möchte das auch können.
Französisch hatte ich mal in der Schule und ich war als 16-Jähriger oder so dann mal in Frankreich und mein Französisch hat nicht mal gereicht, heißes Wasser für ein Glas Tee zu bestellen. Also so viel zu dem Thema.
Aber wenn man es kann, hört sich fantastisch an. Genauso wie Spanisch im Übrigen. Ich bin, ne? Mhm. Den musst du fragen.
Ja, also was lässt dich vor Neid erblassen oder vergrünen?
Vergrünen. Ich vergrüne vor Neid, wenn ich ein perfektes Make-up sehe. Wenn ich jemanden sehe, der perfekt geschminkt ist.
Will ich? Ich bezweifle, dass mir das auffallen würde, wenn jemand perfekt geschminkt ist, weil dazu müsste ich ja wissen, wie jemand unperfekt geschminkt aussieht.
Och.
Also schlecht geschminkt, das kann ich mir ja noch vorstellen. Also wenn es wirklich irgendwie Lippenstift verrutscht und die Augenbrauen unterschiedlich hoch und der Lidstrich und ich weiß nicht, was es noch so alles gibt. Aber zwischen perfekt und nicht perfekt, glaube ich, könnte ich als Mann nicht unterscheiden.
Das ist die gute Nachricht. Meistens sehen das Männer gar nicht. Aber ich als Frau... Weil
es uns auf die inneren Werte ankommt.
Ganz genau. Ja. Und weil ihr überhaupt gar nicht auf die Augenbrauen oder was auch immer achtet wahrscheinlich.
Ja, du möchtest wahrscheinlich bei einer der nächsten Q&As wissen von mir, auf was ich dann achte.
Ja, und es ist wahrscheinlich unspektakulär, weil Männer achten auf ganz andere Dinge. Schuhe, keine Ahnung.
Okay, jetzt nächste Frage.
Ach so, ja. Mhm.
Wärest du berühmt, Nicola, was wäre dein Künstlername?
Ja, wie wohl?
Ja, weiß ich nicht, mäßige Hosen.
Nee, so heißt der Podcast und den Namen versteht ja auch keiner. Das müsste schon ein bisschen griffiger sein, naja, so wie ich auch auf Instagram heiße. Nicola Colani.
Okay, und kannst du mir das, also das Colani ist einfach nur die Umkehrung sozusagen. Okay.
Und dann habe ich festgestellt im Laufe der Zeit, wo ich mich da so genannt habe, dass der Colani ja ein Designer ist und das ist ja irgendwie auch cool, ne?
Okay. Das ist jetzt die Frage, vor der ich Angst habe, weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, berühmt zu sein, geschweige denn darüber, wie ich dann heißen würde. Also warum darf man nicht seinen normalen Namen? Ansonsten, wenn es jetzt was mit so ein bisschen Pfiff sein wollte, dann würde ich sagen, ich würde mich Chris de Beer nennen.
Ja.
Kann man jetzt mal drüber nachdenken, der eine oder andere kommt vielleicht drauf.
Chris, und mit von irgendwas?
Nein, aber... Chris de Berg, sag dir was.
Ja, ich wohne ja nicht ganz hinterm Mond. Okay.
Nein, ohne von und zu.
Chris de Berg.
Chris de Beer.
De Beer. De Berg. Ja, cool. Ist gut, kann ich verstehen. So, letzte Frage. Ich frag dich, ne? Mhm. Mein erstes Auto war ein?
Grüner Golf.
Eins oder was?
Zwei.
Zweitürer?
Golf 2, ja. Zweitürer. Mhm.
Passt.
Ja. Also, ganz toll, Geschenk von meinem Opa, der hat sich mehr oder weniger zufällig zu der Zeit, als ich denn dann meinen Führerschein erlangt habe, ein neues Auto gekauft und
praktisch.
Dann war ich Nutznießer und hatte dann diesen Golf und war super stolz darauf und habe dann irgendwann mal mir ein Glasdach einbauen lassen.
Okay, das ist wieder Golf, so ein bisschen abgespaced, ne?
Ja, weißt du, so eine Art Schiebedach. Mhm. Allerdings war das dann mehr so, man konnte so ein bisschen aufkurbeln oder dieses Glasdach ganz rausnehmen. Da gab es bei uns dann so einen Baumarkt, der gerade neu aufgemacht hat und die hatten eine Aktion, da konnte man diese Glasdächer kaufen und auf dem Parkplatz stand einer, der ihm das gleich eingebaut hat für, ich weiß nicht mehr, 50 Mark oder sowas.
Ja, okay, dafür?
Naja, aber wenn der dann die Flex an dein Auto ansetzt und du stehst daneben, uiuiuiui.
Dann muss das Auto ein Geschenk sein.
Aber das war schon cool.
Ja, sehr cool. Grün, sagtest du, ne?
Ja, so ein hässliches Grün.
Dunkelgrün?
Aber nein, helles Grün. Aber ein Auto.
Aber ein Auto, ganz wichtig.
Also drei Gänge plus E-Gang.
E war?
Ja, so ein Energiespar irgendwie.
Immerhin.
Also
Drei Gänge.
Ja, boah. Lustig, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Also plus Rückwärtsgang natürlich, den gab es auch
noch. Also aus heutiger Sicht drei Gänge, nee.
Ja.
Ja, schönes Auto.
Und dein? Warte, irgendwas Kleines bestimmt. Sowas wie ein kleiner Fiat?
Mhm.
Ja?
Mhm.
So hieß er damals, als du auch schon 500 oder war das damals noch Bambino? Oder Panda, ein Panda vielleicht?
Ja, ein bisschen cooler.
Okay.
Cinquecento.
Also 500?
Ja,
heißt genau. Das auf Deutsch, oder?
Ja, Cinquecento heißt 500 und Cinquecento.
Ja, fahre ich jetzt. Nein, meine Frau. Aber ein tolles Auto. Ja, wieder was dazugelernt.
In jedem Fall, in jeder Hinsicht.
Richtig schminken ist wichtig.
Richtig schminken ist richtig, die richtige Autofarbe und vor allem nicht schämen, wenn es um
geschlechtsspezifische Erkrankungen geht.
Danke, dass du mir das abgenommen hast. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir hören dann?
Eine Gästebuchfolge, glaube ich.
Ja, genau. Was sagen wir noch?
Ich freue mich schon.
Ich freue mich.
Wir sind gespannt. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.